Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute geht es um eine Geschichte von Agatha Christie, die zwar 1933 veröffentlicht wurde, aber eigentlich viel älter ist. The Call of Wings ist noch vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, zu einer ähnlichen Zeit wie The House of Dreams, Folge 50, oder The Lonely God, das ich in Folge 56 vorgestellt habe. Zu einer Zeit, als Agatha Christie noch gar nicht im Blick hatte, dass sie einst eine Kriminalschriftstellerin sein würde, geschweige denn die erfolgreichste der Welt. Sie war nur nach einer schweren Grippe auf dem Weg der Genesung. Ihre Mutter hatte vorgeschlagen, die Langeweile durch das Schreiben von Geschichten zu vertreiben, und das tat sie. Es sind Geschichten, die für jene andere, ältere Seite ihres literarischen Schaffens stehen, die sich mit der menschlichen Psyche beschäftigt und in der sich die Grenzen zum Übernatürlichen verwischen. An diesen Geschichten scheiden sich ein wenig die Geister, sie nehmen auch oft eine große Prise Sentimentalität zu sich, aber mir gefallen sie sehr gut. Und ich frage mich manchmal, was gewesen wäre, wenn Agatha Christie diese Spur vehementer verfolgt hätte. Ganz aufgeben wird sie diese Seite ihres Wirkens eigentlich nie. The Call of Wings erscheint erstmals im Oktober 1933 im Druck, nämlich im Rahmen des Sammelbandes The Hound of Death. Eine frühere Zeitschriftenveröffentlichung ist mir nicht bekannt, auch nicht inwiefern Agatha Christie die Geschichte für den Druck noch einmal überarbeitet hat. Auf Deutsch ist die Geschichte zunächst 1967 veröffentlicht worden, unter dem völlig unpassenden Titel Rolltreppe ins Grab. Der gesamte Sammelband ist inzwischen im Atlantik Verlag unter dem Titel Der Hund des Todes erhältlich. Leider ist der Titel geblieben. Und so verwende ich hier ausnahmsweise nicht den Titel der deutschen Veröffentlichung, sondern übersetze wörtlich Der Ruf der Schwingen oder Der Ruf der Flügel. Denn dieser Titel trifft es eigentlich ziemlich genau. The Call of Wings, der Ruf der Schwingen, ist eine ziemlich seltsame, aber hochinteressante Mischung. Da sind Anklänge an die griechische Mythologie drin, Mutmaßungen über Wahnsinn und Glück, über den Sinn des Lebens, darüber, ob Geld glücklich macht, vor allem aber über die Macht der Musik. Das ist einerseits ein durchgehendes Thema in Agatha Christies Werk, andererseits war es damals, nach ihrer Krankheit, als sie anfing zu schreiben, biografisch ziemlich anschlussfähig. Denn kurz vorher musste Agatha Christie mit einer Erfahrung des Scheiterns umgehen, die sie damals schwer getroffen haben muss. Die 20-jährige Agatha ist eine begeisterte und talentierte Klavierspielerin, vor allem aber eine leidenschaftliche Sängerin. Und der Gesang vor Publikum, das ist eigentlich die einzige Gelegenheit, wo Agatha Christie ihre natürliche Scheu vor großen Menschenmengen und ihre Schüchternheit aufgibt. Da kann sie richtig aus sich herausgehen. Doch dann bekommt sie von einer amerikanischen Opernsängerin die sicher zutreffende, aber eben auch ziemlich niederschmetternde Einschätzung, dass ihre Stimme nicht stark und nicht ausdauernd genug für die Oper sei. Und damit zerplatzen Zukunftsträume. In ihrer pragmatischen Art steckt Agatha Christie das zwar weg und wendet sich dann einerseits der Schriftstellerei zu, andererseits der Suche nach dem richtigen Ehemann, aber die Sehnsucht bleibt. Der Stachel in ihr, die Liebe zur Musik, die begleiten sie ein Leben lang, insbesondere zur Oper. Und besonders ein Komponist hat es ihr lebenslang angetan, Richard Wagner. Die Musik, die diese Geschichte, also The Call of Wings, durchzieht, hat einerseits mit dem griechischen Gott Pan zu tun, dazu später. Sie erinnert andererseits an die Ouvertüre einer frühen Oper Wagners, Rienzi. Dass diese Oper heute fast vergessen ist, liegt nicht nur daran, dass sie nicht so typisch wagnerisch ist und vielleicht auch nicht so gut, auch wenn das Geschmackssache ist, wie seine späteren Meisterwerke. Es liegt vor allem auch daran, dass es die Lieblingsoper von Adolf Hitler war. Hitler setzte die Ouvertüre gerne zu Propagandazwecken ein und fühlte sich vielleicht auch von ihrem Inhalt angesprochen. Sie beruht lose auf dem Leben des spätmittelalterlichen römischen Staatsmannes Cola di Rienzo. Rienzo beendet in Rom durch einen Volksaufstand die Willkürherrschaft zweier Adelsfamilien und wird selbst zum Volkstribun, also faktisch zum Herrscher der Stadt, auch unterstützt von der katholischen Kirche. Dann aber verliert er durch Intrigen alle Unterstützung, das Volk wendet sich ebenso gegen ihn wie die Kirche und er stirbt mit seiner Schwester in dem brennenden Kapitol. Hier könnte man wahrscheinlich viele Parallelen finden zwischen diesem Tribun und der Selbstsicht Adolf Hitlers, der sich auch am Ende von seinem Volk verlassen fühlte und den einsamen Tod wählte. Das ist eine sehr gruselige Parallele, gerade 1933. Aber der Inhalt der Oper, dieser spätmittelalterliche Staatsmann, der spielt in der Kurzgeschichte rein gar keine Rolle. Es geht um die Musik. Es geht um die Musik der Ouvertüre, die nach oben, gen Himmel strebt. Es geht um die Macht der Musik, Leben zu verändern. Dazu ein Zitat. It was a strange tune. Strictly speaking, it was not a tune at all, but a single phrase, not unlike the slow turn given out by the violins of Rienzi, repeated again and again, passing from key to key, from harmony to harmony, but always rising and attaining each time to a greater and more boundless freedom. Es war eine seltsame Melodie. Streng genommen war es überhaupt keine Melodie, sondern eine einzige Phrase. Nicht unähnlich dem langsamen Schwung, der von den Violinen in Rienzi ausgeht. Wieder und wieder wiederholt von Tonart zu Tonart, von Harmonie zu Harmonie, aber immer aufsteigend und jedes Mal eine größere und grenzenlosere Freiheit erreichend. Die andere, deutlichere Anspielung, die sich durch die Geschichte zieht, hat auch mit Musik zu tun. Eine Hauptfigur der Geschichte ist nämlich ein bärtiger Bettler, dem beide Beine fehlen, der aber mit einem seltsamen Instrument eine Melodie spielt, die Silas Hamer nun Tag und Nacht verfolgt. Denn ein kurzes Zitat dazu habe ich ja gerade vorgelesen. Nach seiner eigenen Darstellung ist der Bettler der griechische Gott Pan, der den Verlust seiner Beine nicht beklagt. Sie seien evil, böse gewesen. Pan ist in der griechischen Mythologie der Gott des Waldes und der Natur, aber auch der Musik. Er verkörpert ganz widersprüchliche Aspekte, die Freude am Leben ebenso wie Boshaftigkeit und Wollust. Er steckt in den Wörtern Panik und Panisch. Und als er im Lustrausch die Nymphe Syrinx verfolgt, verwandelt die sich aus Angst in ein Schilfrohr, das klagende Töne hervorbringt. Pan zerschneidet das Rohr in 7 ungleich lange Stücke und bastelt daraus ein Instrument, die Panflöte. Pan ist ein Mischwesen. Teils Mensch, teils Widder oder Ziegenbock. Deshalb kommt er auf Bocksfüßen daher und trägt Hörner. Im christlichen Mittelalter wurde dieses Erscheinungsbild zum Vorbild für die zeitgenössischen Teufelsdarstellungen und irgendwie bis heute. Die vorher eher positiv besetzten Bocksfüße wurden plötzlich zum Zeichen des Bösen. Das könnte der Hintergrund der seltsamen Tatsache sein, dass der Pan im Vorkriegs-London in The Call of Wings plötzlich keine Füße mehr hat oder keine Beine, was ihn sogar freut und was dazu führt, dass sich sein Gesicht verändert. Purified from all but an intense and exquisite joy of living. Gereinigt von allem außer einer intensiven und exquisiten Lebensfreude. Hier, wie in der ganzen Geschichte, vermischen sich griechische Mythologie, Psychologie, christliche Nächstenliebe ebenso wie Opfervorstellungen. Viele Symbole werden verwendet. Die U-Bahn als böse Unterwelt, das Geld als Fessel, die auf der Erde hält, die Flügel, die eine ganz eigene Farbe haben und Silas Hamer nach oben ziehen, die Musik. Eine ganz interessante Geschichte. Aber worum geht es eigentlich? Es ist die Geschichte von Silas Hamer, einem Self-Made-Millionär, der seinen Reichtum liebt. Nicht wegen der Macht, die er damit hat, sondern wegen des Komforts, den er bietet und den er als Kind oder Jugendlicher eben nicht haben konnte. Zu Beginn der Erzählung ist er auf dem Heimweg von einer Abendgesellschaft, einer kleinen Abendgesellschaft, die er mit 2 Freunden gehalten hat, nämlich dem Nervenarzt Bernard Selden und dem East End Pastor Richard Borrow. Borrow und Hamer gehen nun zurück ein kleines Stück Wegs gemeinsam und Borrow bemerkt, dass er eigentlich nur 2 völlig glückliche Menschen kenne, nämlich Hamer und ihn selbst. Hamer, der Materialist, dem der Reichtum genau das gebracht hat, was er sich erwünscht hat. Und Borrow, der Visionär, der in seiner karitativen Arbeit für die Armen des East Ends aufgeht. Als Borrow sich verabschiedet hat, begegnet Hamer zunächst einem Betrunkenen, der kurz danach von einem Bus überfahren wird. Das löst in ihm zum ersten Mal Gedanken an seinen eigenen Tod aus und eine schwer fassbare Angst. Kurz danach trifft er zum ersten Mal den Gott Pan, den er aber nur als verkrüppelten Bettler wahrnimmt. Pan spielt diese seltsame Melodie, die ihn fortan begleitet und ihm das Gefühl gibt zu schweben, als würde er von seltsamen Flügeln gerufen, getragen, die ihn fortnehmen wollen von der Erde, von seinem Körper, seiner irdischen Existenz. Und jedes Mal ist die Rückkehr auf den Boden, in die irdische Wirklichkeit, schmerzhafter für ihn. Er sehnt sich danach, dem Ruf der Schwingen zu folgen, aber er kann es nicht, weil ihn etwas am Boden festhält. Dass er das als seinen Reichtum identifiziert, ist auf den ersten Blick ein wenig plump. Auch die Konsequenz, die er daraus zieht, aber das Ende ist dann doch deutlich subtiler und runder. Eine interessante kleine Geschichte mit einem leider völlig irreführenden deutschen Titel. Es ist weder eine Gruselgeschichte noch eine Kriminalgeschichte, sondern eine, die sich irgendwie nirgendwo einsortieren lässt. Einfach mal selbst lesen, sie ist ja nicht lang. In den nächsten Folgen wird es um 4 weitere Kurzgeschichten gehen, die ebenfalls offenbar zum ersten Mal im Sammelband The Hound of Death veröffentlicht wurden. Auch bei ihnen ist unbekannt, wann sie genau entstanden sind und ob sie vor 1933 schon mal in Zeitschriften erschienen sind. Auch sie sind Geschichten, in denen sich die Grenzen zwischen unserer Welt und dem Übernatürlichen verwischen. Aber für heute soll es das gewesen sein, mit einer Reise in die frühen Jahre der Schriftstellerin Agatha Christie. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.